Wenn du dich fragst, warum schon wieder eine Änderung des Bewertungsgesetzes bei der Bewertung von Grundstücken durch die Presse geht und du dir gerade schon die Grundsteuererklärung und den ganzen Scheiß um die Ohren gehauen hast, dann solltest du die aktuelle Podcast-Folge anhören. Denn Andi und ich werden dir anhand von Beispielen erklären, was im nächsten Jahr zur Disposition steht und warum du gegebenenfalls schnell handeln solltest.
Tax in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Alle sprechen davon, dass du vom Selbstständigen zum Unternehmer wachsen musst. Aber bist du wirklich bereit zu leiden und zu ernten? Wir sind Andi und Bernie, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater und allem voran Selbstunternehmer. Und wir zeigen dir Wege auf, um dein Business kaufmännisch planvoll auf Erfolgsspur zu bringen. Aus der Sicht und mit der Erfahrung von zwei Kanzleiinhabern, die diese Transformation im eigenen Unternehmen selbst gemeistert haben und viele Mandanten bei diesem Weg begleiten, währenddessen wir die Steuern machen. Lass dich inspirieren, wie das Notwendige mit dem Gewinnbringenden vernetzt werden kann. Aus einer Hand. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Tax in Tacheles.
Ja, willkommen zurück zum Podcast Tax in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Und ja, wir wollen heute darüber sprechen, dass die verdammt nochmal schon wieder die Bewertungen ändern wollen für Grundstücke. Das kann nicht sein. Wir haben das doch gerade jetzt bewertet. Wieso ist das so?
Ja, was wurde denn da bewertet? Vorgarten oder Hinterland?
Ja, also. Jetzt mal ganz ehrlich, das können die doch nicht machen. Das muss man doch irgendwie zusammen machen. Also, na, jetzt mal Spaß beiseite. Ich wollte jetzt mal so anfangen, wie wahrscheinlich der ein oder andere von euch denkt, das kann nicht wahr sein, jetzt haben wir dieses Jahr die Grundsteuer gemacht und jetzt soll das Bewertungsgesetz schon wieder geändert werden, wie es ja so heißt. Aber das muss man mal ein bisschen auseinandernehmen und deshalb haben wir uns gedacht, sprechen wir mal heute in der Podcast-Folge über die geplante Gesetzesänderung. Durchs Kabinett ist das ja als Jahressteuergesetz, als Entwurf schon einmal durchgegangen. Und ja, wollten euch da mal mitnehmen und da mal kurz einhaken und einmal erklären, was dann da genau geplant ist.
Aber dann müsstest du eigentlich so anfangen. Achtung, Handlungsbedarf.
Korrekt.
T minus 10 Wochen. Danach steigt die Steuerlast ins Unermessliche. Klangheimlich hat der Gesetzgeber im Jahressteuergesetz 2022 auf Seite, ich glaube, 103, einen Passus eingeführt, jede, der Immobilien hat, sofort ins Verderben stürzt, wenn er nicht jetzt tätig wird und aus diesem Grund dringender Rat zuhört.
Achtung, Klammer auf. Dies ist Werbung für jeden Notar.
Ja, genau, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Notare, die ja sowieso in letzter Zeit sehr wenig zu tun hatten.
Korrekt.
Das wäre jetzt so die Verkäufereinleitung.
Okay, na gut, dann lass uns mal vorne anfangen. Was ist jetzt genau geplant?
Geplant ist, dass Immobilien für Zwecke der Schenkungssteuer und für Zwecke der Erbschaftssteuer anders, oder die müssen bewertet werden. Ich versuche es mal ganz greifbar. Also wenn ich ein Haus verschenke oder ein Haus vererbe, wo ich ins Gras gebissen habe, dann gibt es der Erbe ist dann bereichert, und zwar bereichert in Höhe des Werts der Immobilie, den er geschenkt bekommen hat oder eben geerbt hat. Und das ist nicht so einfach, wie wenn ich 100.000 Euro verschenke oder 100.000 Euro vererbe, weil Geld müssen wir nicht bewerten, da steht dann drauf, wie viel es wert ist. Bei Immobilien steht halt kein Preisschild dran.
Ja.
Und immer dann, wenn kein Preisschild dran steht in der Steuer, dann müssen wir es bewerten und dafür gibt es Verfahren. So, und bei so einer Bewertung ist natürlich auch immer, gibt es viele Stellschräubchen, das in die Richtung zu bewerten, wo man es gerne hätte.
Ja, aber die gibt es doch, die Bewertung. Warum muss ich die denn ändern?
Weil, ich kann mich erinnern, als wir vor
mittlerweile
kurz nach dem Krieg da zusammen in der Examensvorbereitung waren, dass unser Professor Brüggemann damals uns immer gesagt hat, ihr merkt an den Änderungen der Bewertungsverfahren, also wir sprechen jetzt von 10 Jahren und weiter in der Vergangenheit, dass der Gesetzgeber in der Zukunft dahin kommen möchte, dass Immobilien, die verschenkt und vererbt werden, auch mit dem Wert besteuert werden, die Immobilien wert sind.
Achtung! Und da frage ich mich doch normalerweise als normaler Mensch, wieso war das denn noch nie so? Oder, also ich, den Ansatz kann ich ja verstehen. Warum ist das denn bisher nicht so gewesen?
Eine sehr berechtigte Frage. Ne? Möglicherweise will man da ein bisschen subventionieren. Mhm. Ist der halb falsche Begriff, aber trifft.
Ja.
Möchte man sagen, bei den Immobilien greifen wir nicht so ganz durch. Aber damals zeichnete sich schon die Tendenz ab, dass man das gesagt wurde, wenn jemand ein Haus geschenkt bekommt oder erbt, dann gucken wir doch vorrangig mal nach sogenannten Vergleichswerten. Also wenn das Nachbarhaus, was genauso groß ist, auf dem gleichen Grundstück steht und komplett vergleichbar ist, für 500.000 verkauft wurde, dann wird wohl das Haus links daneben, was identisch ist, auch 500.000 Euro wert sein. Das ist jetzt aber bewusst von mir so ausgedrückt, um die Theorie in meinem Beispiel rüberzubringen. So ein Vergleichswert ist halt auch nicht immer da. Das andere Haus steht dann, weiß der Henker, im Schatten. Das Grundstück ist ein bisschen schlechter zugeschnitten. Und schon sind wir in der Diskussion, nee, das ist schon weniger wert, weil das Nachbarhaus ja viel, die Wiese ist viel grüner. Da wurde sich ja gerettet über Vergleichswerte von den Gutachterausschüssen. Also insbesondere in Ballungszentren, wo man dann valider sagen kann, auf Basis von Gutachterausschusswerten, eine vergleichbare Immobilie ist letztes Jahr 218 Mal verkauft worden, in genau der Größe, mit dem Baujahr, in der gleichen Kategorie, Lage dieser Stadt. Und da hatten wir einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von whatever 4.100 Euro. Dann hat man einen Vergleichswert. Je mehr das ins Ländliche geht, desto weniger hat man Vergleichswerte, weniger ja. Verkäufe. Und da war die Ansage von unserem Professor im Examen, weiß ich immer noch, also tun Sie sich einen Gefallen, versuchen Sie immer darauf hinzuarbeiten, dass es keinen Vergleichswert gibt. Weil wenn es keinen Vergleichswert gibt, dann müssen Sie diese Immobilie im entweder Ertragswert- oder Sachwertverfahren bewerten. Und da kommen mitnichten Marktpreise raus,
sondern ja, genau,
deutlich geringere.
Das ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ja das Steuergesetz eine eigene, was ja eigentlich total hanebüchen ist, eine eigene Bewertungsvorschrift oder Bewertungsvorschrift in Form des Bewertungsgesetzes hat, um die exakt gleiche Immobilie zu bewerten. Und also das habe ich noch nie verstanden, warum man da in der Steuergesetzgebung von einem, ich sag mal, Gutachter, der das gleiche Haus ja anders oder mit einem anderen Verfahren bewertet, was inhaltlich sehr, sehr stark angenähert ist an das steuerliche, beziehungsweise umgekehrt, das steuerliche an das Immowertverfahren. Aber letztendlich sind dann da zwei Verfahren gegeben, wo auch zwei verschiedene Werte rauskommen, wo man auch als steuerlicher Laie oder was denken muss, das ist doch das gleiche Haus, das kann nicht zwei verschiedene Werte haben. Und wenn man das mal abkürzt, dann gehe ich jetzt mal davon aus, ich habe mir eben die den Entwurf mal durchgelesen, da steht jetzt nicht so explizit drin, aber die wollen halt, wie du eben schon gesagt hast, die Werte halt einfach angleichen. Was ja mit logischem Menschenverstand auch richtig ist.
Es sei denn, es sollte vorher halt begünstigt werden. Das war wieder eine bewusste gesetzgeberische Entscheidung, dass Immobilien ein besonderes Wirtschaftsgut sind, die man besonders schützen muss. Wobei, man muss ja dazu sagen, es gibt ja auch für beispielsweise selbstgenutztes Wohneigentum, solange es kein Oberluxus ist, auch nochmal Befreiungsvorschriften dahinter. Also nur, weil wir jetzt ein Haus relativ hoch bewerten, heißt das noch nicht zwangsläufig, dass es jetzt zu einer Turbosteuer führt. Also meine Theorie ist, das soll so sein. Das ist lange Jahre gut gegangen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Dass man halt mit einem Preis rauskam. Ich bringe mal ein extrem Beispiel aus meiner Praxis. Da war damals ein Kaufangebot für eine Immobilie mit zwei Ladenlokalen und ein paar Wohnungen drüber. Die hätten aus dem Stand 2,5 Millionen Euro für das Haus am Markt erzielt. Das spielt vor 4 Jahren ungefähr der Fall. Und steuerlich durchbewertet war das 900 und 1.000. Also das ist sicherlich ein Extremfall, aber da kommen halt Werte raus, wo man weit unterhalb von 50% von dem tatsächlichen Preis am Markt mit einer Steuerbewertung landet. Das ist natürlich super schön für den, der es verschenkt oder vererbt, beziehungsweise der Begünstigte, für den ist es schön, weil die Steuerlast dann deutlich kleiner wird oder sogar ganz von Freibeträgen abgedeckt ist. Und jetzt wollen sie in meinem Zahlenbeispiel bleiben, ja eher, dass sie sagen, wenn das 2,5 Millionen am Markt gibt, dann soll das auch 2,5 Millionen bitte für Zwecke der Schenkung und Erbschaftssteuer. So, mit so einem Gap dazwischen kann man sich natürlich mal Gedanken machen, ob das Sinn macht, jetzt noch schnell zu handeln, bevor das Jahressteuergesetz zündet und möglicherweise noch zu den alten, günstigeren Verfahren Immobilien verschenkt, hoffentlich nicht vererbt. So, Tod ist immer so schlecht planbar.
Kommt drauf an, für wen.
Ja. Oder ein anderes Problem. Oder ob man sagt, ja, okay, vielen Dank zur Kenntnis genommen, aber steht nicht zur Debatte.
Ja.
Das ist ja auch so ein Punkt, finde ich, bei Immobilien merkt man, das ist ja jetzt nicht ein Anlageobjekt wie jetzt eine Aktie von der Telekom oder irgendwie ein Schatzbrief oder ein Bausparer, sondern das ist ja oft ist sind Steine gleich Haus ja ein sehr emotionales Thema.
Ja.
Insbesondere, wenn die Oma das mit der Hand nach dem Krieg aufgebaut hat und so, da hängen da ja ganz andere Sachen dran als an irgendwie einem anderen Anlageobjekt.
Ja. Ja, deshalb spricht man ja auch von Immobil. Ne? Also das kann man mal nicht so gerade. Ne?
Ein Fußballspieler von Dortmund
früher. Eigentümer, Immobil, genau. Nicht gerade so das Eigentum übergeben. Ja, um da vielleicht nochmal beizubleiben, ich finde das vom Grundsatz her ja auch richtig, die Verfahren anzugleichen und dass da auch die Werte rauskommen, weil wenn ich fiskalisch begünstigen will, dann kann ich das ja dann im Spezialgesetz Erbschaftssteuer machen und muss da nicht ins Bewertungsgesetz für rein. Ne?
So richtig
also von auch. Daher und vor allem auch vor dem Hintergrund, das wissen wir schon ja auch viele nicht, das Bewertungsgesetz ist ja ein, wie hieß das nochmal, die AO ja auch, ein Mantelgesetz, genau, für die andere Gesetzgebung auch. Also das heißt also nicht nur, wenn ich beispielsweise was vererben will, sondern auch in anderen Anwendungsfällen komme ich ja teilweise aufs Bewertungsgesetz zurück. Und wenn das dann da so auseinanderläuft, das ist das war ja noch nie so richtig schön. Also gerade auch für uns Berater.
Vor allem, das muss ich dir als insbesondere WP nicht erklären, dass bei theoretischen Bewertungsverfahren theoretische Preise rauskommen.
Ja.
Ist in jeder Bewertung so. Kann ich das Lied aus meiner eigenen Diplomarbeit damals immer wieder singen, wo ich mal eine Kanzlei habe bewerten lassen. Und bei Kanzlei war es früher so Usus, Umsatz mal 1,2, da wurde so ein Multiple draufgehauen und da hatte man den Wert, egal wie gut oder schlecht die Bude lief. Und dann habe ich die mal mit anderen Verfahren, Discounted Cashflow, beispielsweise durchlaufen lassen und da kamen halt die aberwitzigsten Werte raus.
Ja.
Also von, wenn du die Bude loswerden willst, musst du noch Geld in den Keller legen, sonst nimmt die gar keiner zu. Wir sind hier weit über 1 Million bei einer kleinen Kanzlei. Ich finde, das gab ganz gut wieder, wie theoretisch diese Verfahren sind.
Ja.
Ist auch schwer, da an wirklich einen Marktwert zu kommen, es sei denn, man orientiert sich wirklich in der Bewertung an Marktwerten. Und das ist das, was jetzt nächstes Jahr passieren soll. Dass das immer weiter weg von der reinen Theorie. Wir gucken uns mal alles pauschalierte Bewirtschaftungskosten und was da so alles drin hängt, sondern wir gucken uns einfach mal wirkliche Bewirtschaftungskosten und wirkliche.
Naja, da muss man vielleicht, um das zu konkretisieren, da waren ja immer typisierte Werte drin und das ist ja, wenn man das so richtig liest, das soll ja jetzt, wie du es eben schon gesagt hast, durch die von den Gutachtern zur Verfügung gestellten Werte einfach ersetzt werden. Früher war das so, da hatten wir letztens drüber gesprochen, da konnte man, falls es den gab in dem Fall, also den vom Gutachterausschuss errechneten Liegenschaftszins oder die Bewirtschaftungskosten, dann konnte man den nehmen, wenn er für den Steuerpflichtigen besser war, musste man aber nicht. Und das, glaube ich, das soll ja jetzt auch angepackt werden.
Und ich habe mir sagen lassen, also es ist auch durchaus so, dass wir Kontakt mit Gutachtern haben, also Immobiliengutachter, und diese Ausschüsse sind ja nichts anderes als eine Zusammenkunft von denen, wo die quasi die Zahlen übereinander legen.
Leichte Bierrunde freitagsabends irgendwie.
Und auch da hört man Stimmen wie, ne, wir sind jetzt mit den Bodenrichtwerten nach oben gegangen. Das ist auch ein Part, was die Gutachterausschüsse festlegen. Wir haben das aber moderat, also auch die bewerten ja. Ne, auch die treffen Annahmen und auch die können mit Werten, die da raushauen, ziemlich hart in den Markt eingreifen. Und da kamen so Stimmen raus wie, theoretisch sind die Preise noch teurer als das, was da drin steht. Aber wir haben das mal so versucht, landen zu lassen, dass nicht alle komplett durchdrehen. Also möglicherweise sind es immer noch nicht die Marktpreise. Wobei, jetzt ist ja ein bisschen was passiert in den letzten Monaten mit Krieg, Inflation und so weiter. Extrem explodierenden Baukosten. Wer weiß, ob das gerade nicht zumindest gebremst hat oder in die andere Richtung geht. Mal sehen.
Ja, das fand ich ganz interessant. Ich habe gestern Morgen habe ich ein Interview mit dem CEO von Engel und Völkers gehört im Podcast. Und der hat gesagt, er vermutet also, dass das jetzt, wie soll ich sagen, so eine leichte Abwärtsbewegung macht, wie man es auch erkennt, mittelfristig, und da muss ich dem Mann noch zustimmen, dass es mittelfristig nicht dabei bleiben wird, weil wir einfach Wohnungsnot und Knappheit haben. Und da bin ich wieder in Ballungszentren, da wird das deine Annahme auch, da wird es wieder hochgehen. Und im ländlichen Bereich, wenn es nicht gerade Speckgürtel ist, da möchte halt in dem Fall keiner mehr so richtig wohnen. Ne? Oder man kann durch Remote-Arbeit etc. das irgendwie kompensieren.
Das muss man sagen, der Mann ist, respektive war Immobilienmakler. Das wäre auch blöd für ihn, was anderes zu sagen, aber ich teile die Meinung, dass das jetzt nicht komplett zusammenbricht.
Ja.
Auf dem Mietmarkt bin ich sogar eher der Meinung, dass das schwieriger wird, mit dem, was da gerade passiert. Also dass da sogar Mietpreise tendenziell hochgehen weil jetzt solvente Leute, die bis vor einem Dreivierteljahr noch vorhatten zu bauen, sich das aber jetzt gerade nicht mehr leisten können, mit den Schocks, die da reingekommen sind, dann ziemlich wirtschaftlich mit Speck auf den Rippen auf einmal auf dem Mietmarkt auftauchen.
Ja.
Was natürlich auch wieder einen Impact auf dieses Ertragswertverfahren haben könnte. Also ein Verfahren, wie man Häuser bewertet.
Ja gut, was denn? Vielleicht, warte ganz kurz, um das abzuschließen. Die Frage wird ja sein, wie weit agil das Gesetz das auch auf die, ne, du hast eben beschrieben, das Vergleichswertverfahren, dass ich da immer einen Vergleichswert auch über den Gutachterausschuss heranziehen kann. Die andere Frage wird dann sein, ne, bei dem Ertragswertverfahren, was sich ja am Ertrag, also an den Einnahmen orientiert und falls es da, und dann kommt jetzt vielleicht die Agilität und die Vergleichbarkeit mit dem Mietmarkt, falls es da andere Mieten gibt, also wenn zu günstig beispielsweise vermietet wird oder sowas, dass ich dann die normalen Marktpreise nehmen muss. Und wenn das, und da gehe ich mal von aus, gleich bleibt wie bisher, da sind wir da, wo du, was du gesprochen hast. Ne? Wenn es höhere Einnahmequellen, also höhere Mietzinsen pro Quadratmeter gibt, dann wird auch das Verfahren automatisch steigen.
Also der Wert, der rauskommt, ist dann deutlich höher. Da gibt es ja aber witzige Fälle, wo Leute sagen, ich mache den Schwachsinn hier nicht mit, 22 Euro kalt in einem Ballungsraum zu nehmen. Ich bleibe bei meinen 14, alle sind total happy. Und dann wird so ein Haus bei Schenkung oder bei Erbe bewertet. Und dann sagt der Gesetzgeber, was ist der übliche Mietpreis hier? Die bescheuerten 22 Euro, was nimmst du? 14, okay, das ist größer, ich glaube 20% ist das Gap, ne?
Ja,
mehr als 20% vom Marktpreiswert. Dann muss man eine fiktiv erziehbare Miete nehmen. Und da kommen natürlich wieder aberwitzige Werte raus, die das Haus aber gar nicht bringt an der Stelle.
Wobei, da muss ich fairerweise sagen, das ist ja bei einer Unternehmensbewertung auch so. Ne? Da wird ja nicht der Status quo, sondern das Ertragspotenzial bewertet. Ne? Ja, und da wäre das in so einem Ding natürlich dann eher 20 oder 22 und nicht 14
Euro. Wenn da natürlich ausschließlich Familie wohnt, die dann da absichtlich begünstigt, und da könnte man natürlich auch wieder auf Ideen kommen. Aber was wäre denn jetzt unsere Handlungsempfehlung? Also so lange ist nicht mehr hin bis zu Silvester.
Ich glaube, ich würde... Das
abreißen.
Ist ja das, abreißen, genau. Bombe ranwerfen. Ich glaube, ich würde sowas, je nachdem, das spielt ja jetzt wahrscheinlich in 90% der Fälle, spielt das innerhalb der Familie, über was wir jetzt hier gerade sprechen. Und da würde ich sagen, Familienrat bis, was haben wir jetzt? Heute haben wir den 10. Bis, keine Ahnung, in den nächsten 10 Tagen... Weil, ne, das, du sagtest ja eben, den Notaren ist ja nicht langweilig, weil sowas ja angegeben werden muss. Und dann muss man innerhalb der nächsten 10 Tage, okay, jetzt müssen wir vielleicht noch sagen, der wird ja veröffentlicht, der Podcast am Montag, dann haben wir den 14., also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bis zum 25. überlegen, will man das überhaupt oder nicht? Und wenn man es will, dann sollte man auf den steuerlichen Berater zugehen und sagen, hör mal, ich möchte gerne. Und ja, dann auf so viel Know-how vertrauen, dass dann da auch eine super Lösung also gut gezaubert wird. Also nicht die Lösung, ja gut, dann schenkelt einfach, sondern dass man da dann auch tatsächlich in eine Beratung reingeht.
Genau, also die Zeit drängt da schon an der Stelle. Das man kann sich jetzt nicht noch 4 Wochen hinlegen.
Ja.
Das muss steuerlich ordentlich durchdacht sein. Das ist ein Aktionismus, bringt nichts. Das ist ein emotionales Thema. Das muss man mit sich selber im Kopf klarkriegen. Und man muss auch noch einen Notartermin kriegen. Aber ich versuche mal ein Beispiel zu generieren. Papa und Mama haben selbstgenutzte Wohnimmobilie, da wollen die auch weiter drin wohnen und das soll auch weiter deren Eigentum bleiben. Die haben aber ein geerbtes 6-Parteien-Haus, wiederum von ihren Eltern, das ist komplett abbezahlt, das wirft ordentlich Miete ab. So, und das ist dann, Zahlen jetzt aus dem Hut gegriffen, nach den jetzigen Bewertungsverfahren ist das 1 Million wert und wenn wir Pech haben, ist es nächstes Jahr mit einem neuen Bewertungsverfahren 2 Millionen wert. Ne? Dann könnte man oder sollte man schnell auf die Idee kommen zu sagen, hey, kann ich das nicht übertrage ich das nicht noch zu den alten, deutlich besseren Konditionen und verhindere, in die Zukunft ist das ja gerichtet, ne? In die Zukunft gerichtet, sehr, sehr, sehr viel Schenkung oder dann halt am Final Erbschaftssteuer.
So, und dann würden die Eltern sagen, ich spruche doch.
Ja, da gibt es ja aber auch wieder Maßnahmen und deswegen vor dem Notar kommt natürlich die Beratung beim Steuerberater. Da gibt es ja Wege.
Ja.
Mit einem Niesbrauch, da kann man ja durchaus gestalten. Man kann den Wert auch mit solchen Moves, wobei Move klingt immer so, als wäre das irgendwie halb sein. Das sind ja lupenreine Sachen aus dem Gesetz, auch in die Richtung anpassen. Den Niesbrauch kann man zeitlich befristen, den muss man nicht befristen. Also man kriegt die Werte schon ganz gut designt. Nur nicht von heute auf morgen.
Ja.
Und geschehen lassen, jetzt in meinem Beispiel, wenn da 1 Million Euro mehr als sein müsste in eine Besteuerung reinfällt, das tut weh. Und das führt ja je nachdem auch, das ist dann so das Worst-Case-Szenario, was beispielsweise habe ich im letzten Urlaub auf Jüst mitbekommen, als ich mich da mit einem...
Der Herr fährt nach Jüst.
Hätte mich verfahren, wollte eigentlich nach Kroatien. Er sagte, der Auslöser, warum die ganzen Insulaner hier weg sind, also ein Auslöser ist auch, dass dann eine Familie mit zwei Kindern oder drei Kindern, die geben dann das Haus weiter, das ist aber so unfassbar viel wert geworden, dass die das nicht schaffen, die Erbschaftssteuer oder die Schenkungssteuer dafür zu zahlen. Und dann kommt es zu Zwangsverkäufen, wenn die da nicht selber einziehen, also wenn die Eltern nicht drin gewohnt haben, Sonderfall, und man dann da selber einzieht ganz schnell, da gibt es ja Begünstigungsformen, aber wenn die irgendwo anders beruflich mit der Familie unterwegs sind, da ist so ein Ding halt einfach weg. Und das sollte man spätestens, wenn man sagt, ich hänge da so sehr dran, ich will mich da jetzt noch nicht mit beschäftigen, ich lasse das jetzt geschehen, wissentlich, dass es wahrscheinlich teurer wird. Den Fall sollte man, denke ich, im Kopf mal durchspielen, ob das denn dann nicht nachher zu einem Szenario führt, wo dann die Kinder, wenn sie es dann bekommen, das Ding sofort verkaufen müssen, weil sie sich die Steuern nicht mehr leisten können. Und ja, die Fälle gibt's.
Ja.
Da gibt's auch keine, das kann da wohl nicht wahr sein, das gibt's in der Steuer relativ selten, das ist dann so.
Ja, klassische Substanzbesteuerung. Klar, man kann da immer noch sagen, ich gehe jetzt zur Bank und belaste das Grund, wenn es jetzt in deinem Fall da komplett abbezahlt wird, belastet dann das Grundstück. Das geht auch, aber ne, da muss man jetzt überlegen, jeder weiß es, ich zahle jetzt nicht mehr 0,8 für eine 10-Jahres-Immobilienfinanzierung.
Das und Steuern, Schulden finanzieren ist auch immer so eine Sache bei Banken. Ne?
Tut weh.
Ja.
Ja gut, mit,
in meinem Beispiel wird das
mit Grundschuld und allem, ne, so hat sich das
gedacht. Man führt eine Situation herbei, wo man dann auf einmal fast mit dem Rücken zur Wand steht und das muss eigentlich nicht sein.
Ja.
Es ist halt ein emotionales Thema, was auf der Ebene im Familienrat, der jetzt ja kurzfristig einberufen wird, wenn immobiles Vermögen vorhanden ist, und dann auch steuerlich mal zu Ende gedacht werden muss. Was passiert, wenn wir es nicht machen? Modellrechnung. Was passiert, wenn wir es in 10 Jahren machen würden?
Da könnte man theoretisch, das ja auch jetzt, ne, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man könnte dann theoretisch auch direkt sagen, pass mal auf, liebe Eltern, habt ihr eigentlich ein Testament? Habt ihr eigentlich eine Vorsorgevollmacht? Also man könnte das ja auch die Situation am Schopfe packen und ein paar Themen besprechen, wenn es schon mal in Anführungszeichen unangenehm werden könnte.
Okay. Ja. Ja, man kann einen eigenen Tod mal planen.
Ja, genau.
Also einfach eine Kerze auf den Tisch, hier so ein weißes Tuch drüber und dann
Ave Maria. Was passiert, wenn?
Ja. Ich merke schon, du bist so eine Sales-Sau, ne?
Das ist
ein absolutes Cross-Selling.
Genau. Ja. Ja, aber dann jetzt sind wir noch einmal rum.
Würde ich sagen. Also nicht abreißen, sondern schnell Gedanken drüber machen, den Steuerberater kontaktieren und eine bewusste Entscheidung treffen.
Genau. Und wir überlegen, was wir zum nächsten Mal machen.
Alright.
Alles klar. Macht's gut.
Ciao. Tschüss.